Die 90er waren eine wilde Zeit. Man konnte überall hingehen, alles tun und niemand wusste, wo man gewesen war oder was man gemacht hatte. Per Anhalter durchs ganze Land zu reisen, die Leute taten das ständig. Mit dem Rucksack durch Städte, Kleinstädte, Wüsten und Wälder. Es war eine Freiheit, die es heute einfach nicht mehr gibt. Damals gab es keine Handys wie heute, kein GPS, das jede Bewegung verfolgte. Man konnte für Tage, Wochen oder sogar Monate verschwinden und niemand hätte auch nur mit der Wimper gezuckt. Genau das liebte ich daran und gleichzeitig machte es mir eine höllische Angst. Ich verbrachte die meiste Zeit der 90er auf der Straße. Ein Freigeist, wie man es nennt, obwohl ich mich selbst nie so gesehen habe. Ich war einfach ein Typ, der sich nicht binden lassen wollte. Wenn ich ehrlich bin, war ich auf der Flucht. Vor meinen Ängsten, vor der drohenden Übernahme der Technologie und vor der Verantwortung. Was auch immer es war, ich rannte immer nur weg. Eine Reise jedoch, an die ich versucht habe, jahrelang nicht zu denken, fällt mir immer wieder ein. Ich war draußen in der Nevada-Wüste, mitten im Nirgendwo, und es begann so, wie diese Geschichten immer beginnen, harmlos genug. Ich war seit ein paar Tagen per Anhalter unterwegs, hatte hier und da eine Mitfahrgelegenheit erwischt, aber meine Vorräte gingen zur Neige. Kein Wasser, kein Essen, nur die Kleidung an meinem Leib und ein Rucksack mit ein paar Kleinigkeiten. An jenem Morgen hatte ich Glück gehabt, als ein Paar mich mitgenommen hatte. Sie schienen nett genug zu sein, zumindest am Anfang. Aber irgendwo auf dem Weg änderte sich das. Vielleicht lag es an etwas, das ich gesagt hatte. Oder vielleicht war es nur die Hitze, die sie fertig machte. Sie wurden still, tauschten ein paar Blicke aus, die mich unruhig machten. Und gegen Mittag hielten sie an und warfen mich ohne ein weiteres Wort raus. Und so war ich plötzlich gestrandet, mitten in der Nevada-Wüste. Kein Schatten, keine Erleichterung, nur Meilen über Meilen Ödland, das sich in jede Richtung erstreckte. Die Sonne war wie ein Dämon über mir, der alles unter sich briet. Ich fühlte mich bereits benommen von der Hitze und mein Mund war trocken wie Sandpapier. Ich wusste, dass ich nicht lange durchhalten würde, wenn ich nicht bald Wasser oder irgendeine Art von Unterschlupf fand. Also begann ich zu laufen, denn was hätte ich sonst tun sollen? Jeder Schritt fühlte sich schwerer an als der letzte. Meine Stiefel wirbelten kleine Staubwolken auf. Gelegentlich warf ich einen Blick zum Horizont, hoffte auf irgendetwas. Aber da war nichts, nur Hitze und Leere. Dann sah ich es, einen schwarzen Fleck in der Ferne, der sich schnell durch die Wüste bewegte. Ein Truck, ein großer LKW. Er war noch ein paar Meilen entfernt, aber ich konnte ihn definitiv sehen, wie er durch die Hitze schnitt, wie eine Fata Morgana. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich halluziniere, dass die Sonne meinem Gehirn nun endgültig den Garaus gemacht hatte. Aber nein, er war real. Ich drehte mich um und wandte mich dem herannahenden Truck zu, winkte wie ein Verrückter mit den Armen, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erregen. Als er näher kam, hörte ich das tiefe Grollen des Motors und spürte, wie der Boden unter meinen Füßen vibrierte. Der Truck hupte, ein lautes, dröhnendes Geräusch, das über die Wüste hallte. Und ich fühlte eine Welle der Erleichterung, als er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Die Fahrertür schwang auf und ein Mann stieg aus. Er war groß, breit gebaut, mit einem zotteligen Bart und einer Truckermütze, die tief in sein Gesicht gezogen war. Er hatte eine Zigarette zwischen den Lippen, nahm einen langen Zug und sah mich abschätzend an. »Du siehst aus, als hättest du schon bessere Tage erlebt«, sagte er mit einer kratzigen Stimme. »Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit?« Ich nickte, zu erschöpft, um zu sprechen, und er winkte mir zu, einzusteigen. Ich zog mich in den Beifahrersitz, sank in das abgenutzte Leder, während die kühle Luft der Klimaanlage mein Gesicht traf. Es war, als wäre ich im Himmel angekommen. Der Fahrer kletterte zurück ins Cockpit, legte den Gang ein und der Truck rollte wieder an. Der Motor brummte tief unter uns. »Ich heiße Biff«, sagte er und warf mir einen kurzen Blick zu. »Trampst du etwa durch die Wüste oder willst du einfach Selbstmord begehen?« Ich brachte ein schwaches Lachen heraus, wischte mir den Schweiß von der Stirn. Ein bisschen von beidem, denke ich. Ich wurde einfach abgesetzt. Danke, dass du angehalten hast. Biff zuckte mit den Schultern. Kein Problem. Ich bin schon lange genug auf diesen Straßen unterwegs, um zu wissen, wann jemand in Schwierigkeiten steckt. Du hältst hier draußen nicht lange durch, besonders ohne Wasser. Wir unterhielten uns eine Weile, während die Meilen unter uns dahinflossen, und ich begann, mich zu entspannen. Er schien ein anständiger Kerl zu sein, ein bisschen rau an den Kanten, aber er war schon seit Jahren auf der Straße, genau wie ich. Er erzählte mir von einigen Orten, an denen er gewesen war, und von seltsamen Dingen, die er gesehen hatte, und ich teilte ein paar meiner eigenen Geschichten. Es dauerte nicht lange, bis mich die Erschöpfung völlig eingeholt hatte. Ich konnte spüren, wie meine Augenlider schwer wurden. »Du siehst fertig aus«, sagte Biff und bemerkte, wie ich gegen den Schlaf ankämpfte. »Mach doch ein Nickerchen. Diese Hitze schafft dich schneller, als du denkst.« Ich zögerte für einen Moment, aber die kühle Luft und das monotone Brummen des Motors wiegten mich langsam in Trance. Ich nickte und lehnte mich im Sitz zurück. »Danke. Ich schließe nur kurz die Augen.« Und schon war ich weg. Als ich aufwachte, war es dunkel. Die Sonne war verschwunden und hatte einem schwarzen Himmel voller Sterne Platz gemacht. Der Truck rollte noch immer. Der Motor brummte stetig, doch irgendetwas stimmte nicht. Ich blinzelte und versuchte, die Benommenheit abzuschütteln. Und genau da bemerkte ich es. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich schaute nach unten und mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich war in meinem Sitz festgebunden, um die Taille herum. Ich griff nach unten, erwartete ein Seil, aber stattdessen fand ich ein dickes, geflochtenes Kabel. Ich zog daran, aber es rührte sich nicht. »Ich würde ihn nicht verärgern, wenn ich du wäre«, murmelte Biff aus der Dunkelheit heraus. »Ihn verärgern?« Ich sah nach unten und erstarrte vor Entsetzen. Um mich herum gewickelt war so etwas wie ein lebendiger Sicherheitsgurt, fast wie eine riesige Schlange. Sein dicker, muskulöser Körper war fest um meinen Oberkörper und meine Beine geschlungen und hielt mich fest in meinem Sitz. Mein Atem stockte und Panik stieg in mir auf, als ich versuchte, mich zu winden, aber je mehr ich mich bewegte, desto enger zog sich die Schlange. »Ich sehe, du hast Scrooge kennengelernt«, sagte Biff grinsend. Seine Zähne glänzten im schwachen Licht des Armaturenbretts. »Er ist mein kleiner Reisegefährte. Macht die Dinge. Interessant.« Mein Mund war trocken, mein Herz hämmerte. »Was zur Hölle ist das hier?« Biff lachte nur. Seine Finger klopften im Rhythmus auf das Lenkrad. »Entspann dich, Kumpel. Scrooge tut dir nichts, solange du ihm keinen Grund dazu gibst. Er ist fast wie Treibsand. Je mehr du kämpfst, desto fester hält er dich. Also schlage ich vor, du bleibst ganz ruhig.« Ich schluckte schwer, mein Verstand raste. Der kalte, schuppige Körper der Schlange drückte sich fest gegen mich, ihr Kopf ruhte in der Nähe meines Bauchs. Ich konnte ihr langsames, rhythmisches Atmen spüren, das leise Zischen, wenn sie ausatmete. Meine Haut kribbelte vor Ekel, aber ich zwang mich, still zu bleiben, genau wie Biff gesagt hatte. »Das Ding muss mindestens 3 Meter lang sein«, informierte mich Biff beiläufig. Er erzählte mir, dass er die Schlange ursprünglich angeschafft hatte, um Ungeziefer aus der Fahrerkabine fernzuhalten, was anfangs auch ziemlich gut funktioniert hatte. Das Problem war nur, dass Scrooge eben gewachsen war. So, wie er es sollte. Und irgendwann kam Biff auf die Idee, ihn ein bisschen zu trainieren. Er warf mir einen Blick zu, seine Augen funkelten mit einer Art kranker Belustigung. »Hast du jemals so richtig Angst gehabt, Junge? Ich meine, wirklich, wirklich Angst? Da ist etwas daran, weißt du? Bringt das Blut in Wallung, lässt dich lebendig fühlen. Ich mag es zu sehen, wie weit ich jemanden treiben kann, bevor er bricht.« Ich starrte ihn an. »Du bist verrückt.« Biff lachte, ein tiefes, dröhnendes Geräusch, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. »Ja, vielleicht. Oder vielleicht weiß ich einfach nur, wie man Spaß hat. Pass auf, wenn du brav bist, lasse ich dich gehen. Aber zuerst müssen wir Scrooge füttern. Wird ziemlich schlecht gelaunt, wenn er nicht isst. Und glaub mir, Das willst du nicht. Entsetzt sah ich zu, wie Biff das Handschuhfach öffnete und eine kleine Plastiktüte hervorholte. Darin war eine tote Ratte, der Körper schlaff und verdreht, das Fell verfilzt und blutverkrustet. Biff hielt sie vor mich, sein Grinsen wie das eines Wahnsinnigen. »Na los«, sagte er mit tiefer, bedrohlicher Stimme. »Fütter ihn.« Ich schüttelte den Kopf, mein Magen drehte sich um. »Ich kann nicht.« »Oh, du kannst«, unterbrach er mich, sein Grinsen wurde breiter. »Aber da gibt es einen Haken, du darfst deine Hände nicht benutzen.« Mein Herz sackte in die Tiefe, als mir klar wurde, was er von mir verlangte. Er wollte, dass ich die Ratte mit meinem Mund fütterte. Ich starrte die Ratte an, meine Kehle schnürte sich zu und der Gestank der Verwesung ließ mich würgen. Biffs Grinsen verschwand nicht. Ich wusste, dass er nicht scherzte. Ich hatte keine Wahl. Tränen brannten in meinen Augen, als ich mich nach vorne beugte, meine Hände zitterten. Ich biss in das verfilzte Fell der Ratte, während der Geschmack von Blut und Fäulnis meinen Mund füllte. Es war widerlich. Das Schlimmste, was ich je geschmeckt hatte. Ich konnte den kalten, steifen Körper der Ratte gegen meine Zunge spüren und kämpfte gegen den Drang zu würgen. Die Schlange rührte sich. Ihr Kopf hob sich leicht, als sie die Luft schnupperte. Ich hielt die Ratte vor mich hin und betete, dass sie einfach nehmen und mich gehen lassen würde. Für das, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, geschah nichts. Die Schlange starrte mich einfach nur an. Ihre Augen unblinkend. Die gespaltene Zunge zuckte heraus und schmeckte die Luft. Dann, langsam, begann sie sich zu bewegen. Die Schlingen um meinen Körper lockerten sich ein wenig, als die Schlange nach vorne glitt, ihr Kopf nun auf Höhe meines Gesichts. Ich hielt den Atem an, während die Schlange ihr Maul öffnete. In einer schnellen Bewegung schnappte sie sich die Ratte und verschlang sie mit einem kräftigen Ruck. Sobald die Kiefer der Schlange um die Ratte geschlossen waren, zog ich mich hastig zurück, riss an meinem Sicherheitsgurt und warf die Tür des Trucks auf. »Verdammt nochmal«, fluchte Biff, während er auf die Bremse trat und der Truck auf den Seitenstreifen rollte. Ich konnte das hier nicht mehr ertragen. Mit einem verzweifelten Sprung fiel ich aus der Kabine auf den Asphalt. Ich knallte hart auf den Boden. Meine Hände und Knie schrammten über den groben Asphalt, doch ich hielt nicht an. Ich sprang auf und rannte, meine Beine pumpten, während der Truckmotor hinter mir aufheulte. Biffs Lachen gellte in der Nachtluft, ein hohes, manisches Geräusch, das mir durch Mark und Bein ging. »Renn, Junge, renn!« schrie er, gefolgt von einem langgezogenen Hupen. Die Scheinwerfer des Trucks flackerten aus und ließen die Wüste in völlige Dunkelheit tauchen. Ich konnte nichts sehen, aber ich konnte den Truck hören. Das Grollen des Motors wurde lauter, als er die Straße entlang donnerte. Ich wich von der Fahrbahn ab, stolperte in die Dunkelheit der Wüste. Mein Atem kam in rauen, heiseren Zügen. Der Truck schoss knapp an mir vorbei, so nah, dass ich den Luftstoß spürte, der mich fast umwarf. Stundenlang irrte ich durch die Dunkelheit, den Geschmack der toten Ratte noch immer in meinem Mund und Biffs Lachen in meinen Ohren. Ich konnte nicht glauben, was gerade passiert war. Alles, was ich tun konnte, war einfach weiterzulaufen. Als ich einen Hügel erklomm, noch immer verzweifelt versuchend, den widerlichen Geschmack loszuwerden, sah ich endlich etwas. Lichter einer Stadt in der Ferne. Endlich! Ein kleiner Funken Erleichterung durchflutete mich. Ich sah auch einen Truck auf der Autobahn in der Ferne fahren. Seine Scheinwerfer blinkten ein- und ausschaltend. Er fuhr in die entgegengesetzte Richtung, aber allein sein Anblick ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich wartete, bis der Truck außer Sicht war, bevor ich den Rest des Weges in Richtung der Stadt ging. Aus offensichtlichen Gründen trampte ich danach nur noch selten und ich stieg nie wieder in einen großen LKW. Danke für gar nichts, Biff. Ich dachte immer, dass Liebe genug wäre, weißt du. Diese Art von Liebe, die hell genug brennt, um sogar die schlechten Tage wie bloße Kopfschmerzen erscheinen zu lassen. Ich dachte, genau das hätten Teddy und ich. Er war schließlich meine Jugendliebe. Er konnte zuckersüß sein, wenn er wollte. Aber das ist das Ding an Menschen. Sie überraschen dich, verändern sich auf eine Weise, die du nicht kommen siehst. Besonders, wenn man jung ist und denkt, man hätte alles verstanden. Wir sind in einem flachen, kleinen, Nirgendwo-Städtchen in Kansas aufgewachsen, wo die Hitze wie Sirup an deiner Haut klebte und der Horizont sich ausstreckte, als hätte er kein Ende. Es gab nicht viel zu tun, außer in der örtlichen Bar zu trinken oder für die Handvoll Arbeitgeber der Stadt zu arbeiten. Teddy arbeitete für einen lokalen Baustoffhof, fuhr Kies und Steine im ganzen Land mit seinem Truck herum. Ich arbeitete als Kellnerin, half manchmal in der Post aus, wenn zusätzliche Hände gebraucht wurden. Es war kein glamouröses Leben, aber es gehörte uns. Einfach, dachte ich zumindest. Das war in den 90ern, als die Zeit stillzustehen schien. Keine Handys, die dich jede Minute überwachten. Keine sozialen Medien, die deine Angelegenheiten der Welt präsentierten. Es gab nur dich, den Himmel und die Straße, wenn du das wolltest. Teddy und ich waren in unserer Routine gefangen, doch die Dinge begannen sich zu verändern, als er anfing, diese Energiepillen von Tankstellen zu nehmen. Damals waren sie bei Truckern der letzte Schrei, legale Aufputschmittel im Grunde. Teddy lachte gerne darüber, wie sie ihn wach und aufmerksam hielten, sodass er mehr Fahrten in kürzerer Zeit erledigen konnte. Aber ich konnte die Veränderung an ihm sehen, noch bevor er es selbst bemerkte. Er kam immer später nach Hause und seine Augen hatten diesen glasigen, nervösen Blick. So wie die alten Cartoon-Figuren, die von einer Wand zur anderen hüpfen. Sein einst ruhiges, gemütliches Wesen war verschwunden, ersetzt durch eine hektische Energie, die ihn die Zähne zusammenbeißen und seine Finger zucken ließ. Es war buchstäblich immer Go, Go, Go. Und es zermürbte ihn auf eine Weise, die ich anfangs nicht verstand. Dann kamen die Stimmungsschwankungen. Seine Geduld war verschwunden, ersetzt durch eine kurze Zündschnur, die beim kleinsten Anlass explodierte. Ließ ich einen Teller fallen, schrie er mich an, wie nachlässig ich sei. Fragte ich, wie sein Tag gewesen war, schimpfte er darüber, dass niemand verstehen würde, wie es ist, stundenlang allein auf der Straße zu sein. Nur er und sein Truck gegen die Welt. Es dauerte nicht lange, bis ich mich fragte, ob es das überhaupt noch wert war. Vielleicht war der Teddy, den ich einst geliebt hatte, verschwunden, ersetzt durch jemanden, den ich nicht mehr erkannte. Eines Nachts, nach einem weiteren Streit, worüber weiß ich nicht einmal mehr, sagte ich ihm, dass ich fertig sei. Ich sagte ihm, dass ich nicht länger so leben konnte, dabei zusehen, wie er sich Tag für Tag weiter auflöste. Er sagte kein Wort, starrte mich nur mit diesem hohlen, toten Blick an und stürmte dann hinaus. Die Tür knallte so fest zu, dass die Wände bebten. Ich sah zu, wie er in seinen Truck stieg und aus der Einfahrt raste, als wäre der Teufel hinter ihm her. Es fühlte sich wie ein Zeichen an und ich nutzte die Gelegenheit, packte meine Sachen. Ich warf Kleidung und das Nötigste in ein paar Kartons und eine Reisetasche. Ich wollte weg, für immer. Ich war gerade dabei, den letzten Karton in den Kofferraum meines Wagens zu laden, als ich das tiefe Brummen seines Trucks hörte, das die Straße entlang kam. Ich erstarrte. Bevor ich überhaupt verarbeiten konnte, was geschah, hatte Teddys Truck hinter mir gehalten und die Einfahrt blockiert. Er sprang heraus und im nächsten Moment war er bei mir. »Was zur Hölle glaubst du, was du da tust?« knurrte er. Seine Stimme war voller Wut und sein Atem stank nach Alkohol. Bevor ich antworten konnte, packte er mich und schleuderte mich gegen das Auto. So heftig, dass mir der Atem wegblieb. Ich wehrte mich, trat und wand mich, aber er war zu stark. Seine Hände waren wie Schraubstöcke, als er meine Handgelenke mit Kabelbindern fesselte. Ich schrie, in der Hoffnung, dass irgendjemand mich hören würde. Doch wir lebten weit genug draußen, dass die einzigen Ohren in der Nähe die der Zikaden waren. Hör auf zu kämpfen, knurrte er und schleifte mich über die Einfahrt zu seinem Truck. Du gehst nirgendwo hin. Ich versuchte zu begreifen, wie das alles so schnell eskalieren konnte. Eine Minute wollte ich einfach nur gehen und in der nächsten wurde ich in den Rücken seines Trucks geworfen. Der Anhänger ragte vor mir auf wie der Schlund eines Ungeheuers, bereit, mich zu verschlingen. Er stieß mich hinein, schlug die Tür zu und verriegelte sie von außen. Die Dunkelheit verschlang mich und für ein paar Sekunden konnte ich nichts außer meinem eigenen Atem hören. Der Motor heulte auf und der Truck ruckte nach vorne, sodass ich gegen die Wand geschleudert wurde. Der Innenraum des Anhängers bestand nur aus Metall und Schatten. Keine Ladung, nichts, das den Stößen abfedern konnte. Teddy bog auf die Hauptstraße ein. Seine Geschwindigkeit nahm mit jeder Sekunde zu. Ich versuchte, mich zu stabilisieren, aber die Bewegung des Trucks warf mich wie eine Stoffpuppe durch den Anhänger. Jede Kurve ließ mich gegen die Wände rutschen. Jede Bodenwelle brachte mich hart zu Boden, genug, um überall blaue Flecken zu hinterlassen. Irgendwann schlug mein Kopf gegen etwas Metallenes und Sterne explodierten hinter meinen Augen. Der Schmerz war scharf, brennend. Danach wurde ich schlaff, nicht ganz bewusstlos, aber nah genug, dass die Welt um mich herum in und aus dem Fokus glitt. Diese Fahrt schien endlos zu sein. Das Dröhnen des Motors, das wilde Schlingern, das Rattern des Anhängers, als würde er auseinanderfallen. Ich hatte keine Ahnung, wohin wir fuhren oder was Teddy mit mir vorhatte, aber ich wusste, dass es nichts Gutes war. Nach dem, was sich wie Stunden anfühlte, kreischten die Bremsen des Trucks endlich auf. Der Motor lief noch ein paar Momente im Leerlauf, bevor er abgeschaltet wurde. Ich hielt den Atem an und lauschte, als die Fahrertür geöffnet und dann zugeschlagen wurde. Schritte. Seine schweren Stiefel knirschten auf dem Kies, als er sich dem Anhänger näherte. Die Tür schwang auf und da war er, als Silhouette gegen den mondbeschienenen Himmel. Er stieg in den Anhänger, sein Schatten lang und bedrohlich, wie er sich über den Boden zog. »Du glaubst wohl, du kannst mich einfach verlassen«, spuckte er aus. Seine Stimme tropfte vor Gift. »Du denkst, du bist jetzt zu gut für mich. Was?« Ich versuchte zu sprechen, zu flehen, aber mein Mund war trocken. Meine Kehle fühlte sich an wie Schlangenhaut. Bevor ich die Kraft aufbringen konnte, überhaupt Worte zu formen, war er wieder bei mir. Er packte mich, riss mich auf die Füße und schleifte mich zur offenen Tür. »Du willst raus?« knurrte er höhnisch. »Gut, raus mit dir.« Er stieß mich mit voller Wucht hinaus. Ich fiel, schlug hart auf den Boden auf und die Luft wurde mir erneut aus den Lungen gepresst. Meine Sicht war verschwommen und ich rang nach Luft. Meine Brust hob und senkte sich heftig, während ich versuchte zu begreifen, was um mich herum geschah. Er stand über mir, seine Brust hob und senkte sich in tiefen, unkontrollierten Atemzügen. Er war völlig außer Kontrolle. Wahnsinnig. Der Teddy, den ich einmal gekannt hatte, war lange fort. Ersetzt durch ein Monster, das kaum noch wie der Mann aussah, den ich geliebt hatte. »Ich sollte dich einfach hier lassen«, knurrte er. »Mal sehen, wie es dir gefällt.« Ich versuchte, wegzukriechen, aber er packte mein Fußgelenk und zog mich zurück zu sich. Mein Kopf drehte sich, die Welt kippte um mich herum, während ich darum kämpfte, bei Bewusstsein zu bleiben. Dann, ohne Vorwarnung, schlug er mir mit etwas auf den Hinterkopf. Alles wurde erneut verschwommen. Ich konnte Schritte hören, konnte aber nicht sagen, ob sie kamen oder gingen. Dann heulte der Truck wieder auf. Ich war sicher, dass er mich einfach überfahren würde, mich zu Brei fahren und die Aasfresser den Rest erledigen lassen. Aber das tat er nicht. Stattdessen drehte er in einem weiten Bogen und fuhr zurück zur Hauptstraße. Ich lag einfach nur dort im Dreck, mein Blick schwamm und die Welt um mich herum wurde dunkel. Ich lag dort draußen bewusstlos für die nächsten 10 Stunden. Wie sich später herausstellte, hatte Teddy mich mit seiner Reifenkontrollstange am Hinterkopf erwischt und mir eine schwere Gehirnerschütterung verpasst. Als ich wieder zu mir kam, war das Erste, was ich hörte. Das Geräusch von Stimmen, anfangs leise und fern, dann allmählich näher kommend. Langsam öffnete ich die Augen und sah zwei Gestalten über mir stehen. Ihre Gesichter waren verschwommen im Licht des frühen Morgens. »Geht es dir gut?«, fragte einer von ihnen. Ich versuchte zu sprechen, aber mein Mund war zu trocken. Stattdessen nickte ich nur schwach. »Wir hätten dich fast überfahren«, sagte der andere. »Was zur Hölle ist dir passiert?« Ich hatte weder die Kraft noch die Energie, es zu erklären, aber das mussten sie auch nicht hören. Sie konnten die Kabelbinder an meinen Handgelenken sehen, die blauen Flecken auf meiner Haut und den Schmutz, der an mir klebte. Sie schnitten mich los, halfen mir auf die Beine und boten mir eine Mitfahrgelegenheit zurück in die Stadt an. Den ganzen Weg über sagte ich kein Wort. Ich starrte nur stumm aus dem Fenster, völlig benommen und erschöpft, während ich immer noch den Staub und Dreck in meinem Mund schmeckte. Als wir zurück in die Stadt kamen, ging ich direkt zu Teddys Haus. Mein Auto war immer noch da, der Kofferraum offen und meine halbgepackten Sachen lagen über die Einfahrt verstreut. Teddy und sein Truck waren verschwunden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich packte alles zusammen, zog zu meiner Schwester und suchte mir später meine eigene Wohnung. Jeder in der Stadt wusste, was passiert war, also fiel es niemandem schwer, ihn von mir fernzuhalten. Nicht, dass er danach noch viel Zeit in der Stadt verbracht hätte. Er arbeitete nonstop, immer weiter, immer schneller, als wollte er beweisen, dass niemand mithalten konnte. Ein paar Jahre später habe ich erfahren, dass Teddy bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Er war mit seinem Truck von der Straße abgekommen und hatte es nicht überlebt. Und weißt du was? Ich habe keine einzige Träne vergossen. Das war Gerechtigkeit in meinen Augen. Das Gesetz musste nicht eingreifen. Es brauchte nicht einmal irgendjemanden, der ihn zur Rechenschaft zog. Manchmal erledigen sich Monster von selbst. Ich bin schon fast mein ganzes Leben lang Trucker. Die langen Strecken halten zwar die Lichter an und den Kühlschrank gefüllt, aber ich nehme hin und wieder auch kürzere Fahrten an, wenn der Preis stimmt. Solche Jobs sind nicht glamourös, zur Hölle, keiner von ihnen ist das. Aber es gibt etwas zu sagen darüber, ein paar Stunden auf der Straße zu verbringen und dafür mehr bezahlt zu werden, als man normalerweise für einen ganzen Tag bekommt. Vor etwa 6 Monaten stolperte ich über einen dieser Jobs. Schnelle Transporte in einer Talgegend, von der ich kaum etwas wusste. Die Bezahlung war hoch, ungewöhnlich hoch für so eine kurze Fahrt, aber ich stellte nicht zu viele Fragen. Ein Trucker lernt, seinen Kopf unten zu halten und den Mund zu halten, besonders wenn ein Job besser bezahlt wird, als er sollte. Die ersten Male war es ziemlich einfaches Zeug. Rohmaterialien, Stahlträger, Betonblöcke, große Säcke mit Kies, solche Dinge, immer von einem Ende des weitläufigen Tals zum anderen. Das Tal selbst war nichts Besonderes. Hügel, die sich mit trockenem Gras wälzten, ein paar verstreute Farmen und dazwischen viel nichts. Die Städte waren klein, nur ein paar tausend Einwohner hier und da. Ich verbrachte nicht viel Zeit dort. Ich fuhr hin, schnappte mir den Anhänger, brachte ihn zu einem Abladeplatz in Megör. Und das war's. Einfaches Geld, kein Ärger. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an die Arbeit und kannte die Routen, obwohl ich weiterhin meine regulären Langstreckenfahrten auf der Seite machte. Diese kurzen Strecken waren einfach ein guter Weg, die Lücken zu füllen, wenn die großen Aufträge mal ausblieben. Eines Morgens bekam ich jedoch eine Anfrage, die etwas anders war als sonst. Die E-Mail kam wie immer. Kurz, auf den Punkt und etwas vage. Diesmal waren die Anweisungen aber etwas seltsam. Der Abholort war kein typisches Lagerhaus oder irgendein Parkplatz. Nein, er war abgelegen. Unorthodox war das Wort, das sie benutzt hatten. Die gesamte Fahrt würde abseits des Netzes verlaufen, sagten sie. Keine asphaltierten Straßen, außer um aus der Stadt herauszukommen. Das hätte mein erster Warnhinweis sein sollen. Kein Name war an die Anfrage angehängt, nur Koordinaten, wo ich den Anhänger finden würde. Normalerweise hätte ich etwas so Fragwürdiges abgelehnt, aber die Bezahlung war zu gut, um sie zu ignorieren. Wahrscheinlich irgendein reicher Farmer irgendwo im Nirgendwo, der keine Lust hatte, sich an die Regeln zu halten, dachte ich mir. Solche Typen hatte ich schon erlebt. Viel Geld, wenig Geduld und ein Gefühl der Überlegenheit, das sie über die Formalitäten und manchmal sogar über das Gesetz stellte. Ich dachte mir, dass in diesem Anhänger alles Mögliche sein könnte. Waffen, Geld, Drogen. Am nächsten Tag lud ich meinen Truck auf und machte mich auf den Weg. Ich folgte den vagen Anweisungen, die man mir gegeben hatte. Die Sonne ging gerade auf. Ich hatte dieses friedliche Gefühl, das man bekommt, wenn die Straße einem ganz alleine gehört. Nur du und das Brummen des Motors, der durch den Morgendunst schneidet. Die Anweisungen führten mich aus der Stadt heraus, etwa eine Meile die Landstraße entlang, bevor sie mir sagten, ich solle auf einen staubigen Rastplatz abbiegen. Tatsächlich stand dort ein Anhänger. Kein Schloss, kein Wachmann, nicht einmal eine Kette, die jemanden daran gehindert hätte, ihn mitten in der Nacht zu stehlen. Er stand einfach dort, im Dreck, wie ein vergessenes Stück Müll. Ich sah ihn mir genauer an, überprüfte die Reifen und stellte sicher, dass alles in Ordnung war. Der Anhänger war sauber, gut gepflegt, aber genau das machte das Ganze nur noch seltsamer. Ich hatte genug Anhänger gezogen, um zu wissen, wann sich etwas nicht richtig anfühlt, und das fühlte sich nicht richtig an. Er war unberührt, intakt und ordnungsgemäß behandelt, also hängte ich ihn ohne Probleme an meinen Truck und wendete. Der Anhänger musste durch die Stadt auf die andere Seite gebracht werden, wo ich ihn abladen sollte. Schien einfach genug. Der seltsamste Teil war, dass der Anhänger keinerlei Markierungen hatte, was wirklich ungewöhnlich war. Als ich jedoch auf die Autobahn fuhr, nagte etwas an meinem Verstand. Alle Farmen lagen auf dieser Seite der Stadt, nicht auf der anderen. Es ergab keinen Sinn. Was könnte ich wohl durch die Stadt transportieren, weg von den Farmen? Es war nicht so, als würde ich etwas zu einer Fabrik oder einem Lagerhaus auf der anderen Seite liefern. Zur Hölle. Dort draußen gab es kaum etwas, außer ein paar alten Bergbaustraßen, die seit Jahren keinen Verkehr mehr gesehen hatten. Ich kratzte mich am Kopf und ging die Möglichkeiten durch. Vielleicht war es irgendein Schwarzmarktgeschäft, illegale Waren oder gestohlenes Eigentum. Oder vielleicht überdachte ich einfach alles zu sehr. So oder so konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Die Anweisungen führten mich direkt durch das Herz der Stadt, vorbei an diesen alten Backsteingebäuden und müden Schaufenstern, die aussahen, als hätten sie sich seit Jahrzehnten nicht verändert. Die Leute gingen ihrem Tagwerk nach, führten ihre Hunde aus, holten ihren Morgenkaffee, völlig ahnungslos, dass ich vielleicht etwas Illegales mitten durch ihre ruhige kleine Gemeinde transportierte. Der Gedanke daran drehte mir den Magen um, aber ich konnte nicht viel tun. Ich folgte nur den Anweisungen zu diesem Punkt. In dem Moment wurde mir klar, dass ich vielleicht giftigen Abfall transportierte, vielleicht sogar etwas Nukleares. Diese ganze Stadt könnte in Gefahr sein, wenn ich nur einen kleinen Fehler machte. Auf der anderen Seite der Stadt nahm ich eine alte Bergbaustraße, genau wie die Anweisungen es vorsahen. Je weiter ich fuhr, desto schlechter fühlte ich mich. Die Straße war schmal, schlängelte sich durch dichte Bäume und felsige Hügel. Die Art von Ort, bei der man sich fragt, ob man wirklich noch auf dem richtigen Weg ist. Denn ich hatte seit der Stadt keinen einzigen Wagen mehr gesehen und hier draußen gab es keinen Handyempfang. Wenn also etwas schief ging, war ich auf mich allein gestellt. Keine Nummer, die ich anrufen konnte, niemand, den ich um Hilfe bitten konnte. Nur ich, mein Truck und dieser verdammte Anhänger. Die Anweisungen sagten, ich solle nach einem Parkplatz Ausschau halten, der mit orangefarbenen Kegeln markiert war. Und tatsächlich, nach ein paar Meilen, sah ich sie. Der Parkplatz war breit genug, um den Anhänger abzuladen, ohne Probleme. Aber da war niemand. Keine Gebäude, keine Autos, nichts. Nur Bäume und Dreck, so weit das Auge reichte. Ich lenkte meinen Truck hinein, parkte und stieg aus, um den Anhänger abzukoppeln. Als ich um den Truck herumging, bemerkte ich, dass der Anhänger nicht abgeschlossen war. Kein Vorhängeschloss, kein Siegel, nichts. Das war ungewöhnlich. Die meisten Ladungen sind fest verschlossen, selbst bei kurzen Strecken. Die Neugier bekam die Oberhand. Ich dachte mir, ich könnte einen schnellen Blick hineinwerfen. Schließlich hatte ich das Recht zu wissen, ob ich etwas Illegales transportierte, oder? Ich schwang die Türen auf und bereute es sofort. Dieser Gestank traf mich wie ein Schlag in den Magen. Ein Geruch nach verrottendem Fleisch, dick und widerlich. Ich würgte, hielt mir den Mund mit meinem Ärmel zu und sah hinein. Der Anhänger war voller Fleisch. Rohe Stücke, Rinderhälften, Schweinefleisch, sogar Geflügel. Alles war planlos auf Metallgestelle gestapelt. Aber das war kein gekühlter Anhänger. Das Fleisch verfaulte, sickerte Blut und Fett auf den Boden, wo es sich in dicken, schmierigen Pfützen sammelte. Ich schlug die Türen zu, mein Magen drehte sich und das Bild brannte sich in mein Gehirn. Was zur Hölle war das? Der Gestank hing noch immer an meinen Nasenlöchern, als ich den Anhänger abkoppelte und zurück in die Kabine kletterte. Ich saß dort für eine Minute, die Hände zitternd am Lenkrad und versuchte zu begreifen, was hier gerade passiert war. Warum würde jemand Fleisch so transportieren, wissend, dass es innerhalb von Stunden verderben würde? Und warum hier, mitten im Nirgendwo, wo niemand es rechtzeitig abholen konnte? Nichts davon ergab einen Sinn. Ich fuhr zurück auf dem Weg, auf dem ich gekommen war, und versuchte, das Ganze aus meinem Kopf zu verdrängen. Bis ich wieder in der Stadt war, hatte ich mich selbst davon überzeugt, dass es nicht mehr mein Problem war. Ich hatte meinen Job erledigt. Ich hatte den Anhänger abgeliefert. Ich würde bezahlt werden. Ende der Geschichte. Aber in der Nacht, als ich im Bett lag, konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Der Gestank, das Fleisch, die seltsamen Anweisungen. Irgendwas daran war einfach falsch, als würde mir ein Teil des Puzzles fehlen. Am nächsten Tag schaute ich auf mein Bankkonto und tatsächlich war die Zahlung eingegangen. Aber sie stammte nicht von einem örtlichen Farmer oder Unternehmen. Nein, sie kam von einem Regierungskonto. Da fing das Unbehagen erst richtig an. Warum würde die Regierung mich für so eine Fracht bezahlen? Was zur Hölle hatten sie mit diesem Anhänger voller verrottendem Fleisch inmitten des Nirgendwo vor? Ich konnte es nicht auf sich beruhen lassen. Ich musste wissen, was mit diesem Anhänger passiert war und was ich wirklich transportiert hatte. Ich schnappte mir meinen Truck, meinen normalen Chevy, und fuhr hinaus zu der Stelle, wo der Parkplatz war. Die Kegel waren noch da, aber der Anhänger war verschwunden. Ich stieg aus und schaute mich um. Im Dreck fand ich Reifenspuren, tiefe Spuren, die vom Parkplatz zurück in den Wald führten. Jemand war gekommen, um den Anhänger zu holen. Aber sie waren nicht aus der Stadt gekommen, sie waren von tiefer drinnen aus der Wildnis gekommen. Ich folgte den Spuren so weit, wie ich konnte. Sie schlängelten sich durch die Bäume und das felsige Gelände, bis ich zu einem alten, verlassenen Mineneingang kam. Die Spuren führten direkt in die Mine hinein, in die Dunkelheit, wo kein Truck jemals hineinfahren sollte. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, als ich dort stand und in das gezackte, schwarze Loch starrte, mein Kopf voller Gedanken, die ich lieber nicht gehabt hätte. Was auch immer hier vor sich ging, ich wollte kein Teil davon sein. Ich drehte mich um, stieg zurück in meinen Truck und fuhr davon, ohne zurückzuschauen. Das war das letzte Mal, dass ich einen kurzen Auftrag in diesem Tal angenommen habe. Bis heute frage ich mich noch, was ich an diesem Morgen wirklich transportiert habe. Oder noch wichtiger, warum. Ich fahre schon lange LKW, kreuze Bundesstaatsgrenzen und navigiere auf mehr Highways, als ich zählen kann. Ich habe viel gesehen da draußen, vor allem nachts, wenn die Straßen still sind und die Welt sich anfühlt, als würde sie in irgendeinen anderen Ort gleiten. Besonders im Südwesten ist es anders. Es ist etwas am Wüstenland, die Leere, der Himmel, der sich ewig erstreckt und die Art, wie der Wind flüstern zu tragen scheint. Ich kann es nicht erklären, aber es ist ein anderer Ort. Ich habe dort auch Leute gesehen, seltsame Gestalten, die einfach nur in der Wüste stehen, verloren wirken oder vielleicht einfach nur beobachten. Manchmal schwöre ich, dass ich Dinge in den Schatten gesehen habe. Dinge, die sich nicht hätten bewegen dürfen. Einmal sah ich sogar eine Reihe von Menschen, die auf Händen und Knien am Straßenrand entlang krochen. Eine ganze Prozession, die sich schier endlos erstreckte. Das war schon seltsam, ja. Aber nichts davon kommt dem nahe, was an jenem Morgen nahe der Grenze passierte. Der Morgen, der alles für mich veränderte. Es war um 2010. Ich war auf einer Route entlang der südwestlichen Grenze unterwegs, nahe Mexiko, etwa 100 Meilen lang. Diese Strecke war nicht gerade ruhig. Die Kartellaktivitäten waren sehr präsent und jeder Fahrer, der diese Route fuhr, kannte die Risiken. Man fuhr nicht unvorbereitet. Die meisten von uns nutzten das CB-Funkgerät, um einander zu informieren, was vor uns lag. Manchmal war es wie ein Meile-für-Meile-Bericht. Wenn etwas los war oder wenn etwas Ungewöhnliches geschah, gaben wir uns gegenseitig Warnungen. Ein kleines Überlebensnetzwerk. Meistens war es ruhig, nur Rauschen und lange Abschnitte ohne irgendetwas. Aber es gab ein paar Male, wo Fahrer verdächtige Aktivitäten bemerkten. Ein paar Trucks ohne Licht, die zu dicht folgten, Autos, die ohne Scheinwerfer fuhren oder sogar gelegentliche Schießereien, von denen man nur im Nachhinein hörte. In dieser Nacht allerdings war alles still gewesen. Ich hörte nicht einmal dem Funk zu. Ich hatte diese Strecke so oft gefahren, dass ich gar nicht mehr darüber nachdachte. Es war nur eine weitere Route an einem weiteren Abend. Ich hatte meine üblichen Haltepunkte, die ich gerne benutzte. Orte abseits des Radars, wo ich mich ausruhen konnte, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Nicht ganz legale Parkplätze, aber wenn man es mit potenziellen Kartellmitgliedern zu tun hat, will man unsichtbar sein. Dieser eine Platz, den ich gerne benutzte, lag an einer Schotterstraße, unten in einer Senke zwischen zwei alten, halb verfallenen Werbetafeln und dann hinein in eine kleine Schlucht, in die der Truck genau passte. Komplett vor der Straße verborgen. Es war Arizona, mitten im Nirgendwo. Die Sterne leuchteten hell über mir, ein perfekter Ort, um etwas Schlaf zu bekommen. Ich fuhr hinein und stellte den Motor ab, aß schnell etwas aus der Kühlbox. Die Luft war still, die Nacht ruhig, nur gelegentlich raschelte der Wind durch die Wüste. Ich schaute eine Weile die Sterne an, ließ meine Gedanken schweifen und dann kroch ich in meine Koje und machte es mir für die Nacht gemütlich. Ich muss beim Filmeschauen eingeschlafen sein, denn das nächste, woran ich mich erinnere, war ein lautes Dumpf. Irgendetwas hatte meinen Truck hart getroffen. Ich setzte mich auf, blinzelte in die Dunkelheit und lauschte. Da waren Schritte draußen. Ich bewegte mich nach vorne, rutschte auf den Fahrersitz und schaute durch die Windschutzscheibe. Es war dunkel. Zu dunkel, um etwas zu sehen. Nur vage Formen draußen. Dann stoppten die Schritte und ich saß einfach da, hielt den Atem an und wartete, dass etwas passierte. Aber nichts geschah. Die Wüste wurde wieder still. Ich redete mir ein, dass es wahrscheinlich nur ein Tier war. Ein Kojote vielleicht. Ich kroch zurück in die Koje. Ich war gerade wieder am Einschlafen, als ich es hörte. Einen Schrei. Er klang, als käme er weit draußen aus der Wüste, wirklich weit weg. Es war ein langer, gezogener Schrei, als wäre jemand in ernsthaften Schwierigkeiten. Dann hörte ich einen weiteren Schrei. Und noch einen. Es war, als käme es näher, jedes Mal ein bisschen mehr, wie wenn jemand oder etwas langsam auf mich zukam. Ich setzte mich wieder auf, mein Herz hämmerte und ich lauschte. Nach den Schreien hörte ich Stimmen, zu viele, um sie zu zählen. Sie überlagerten sich, sprachen durcheinander. Ich konnte keine Worte verstehen, sie waren zu weit weg oder wurden vom Wind verzerrt. Aber der Ton der Stimmen, er klang verzweifelt, flehend sogar. Und dann, so plötzlich, wie es angefangen hatte, hörte alles auf. Und diese Stille danach war schlimmer. Irgendwie, als hätte die Wüste alles verschluckt. Ich weiß nicht, warum ich es tat, aber ich schaltete das Fernlicht an und blitzte dreimal in die Nacht. Vielleicht dachte ich, es würde irgendjemandem da draußen helfen, den Weg zu finden. Vielleicht war es nur Instinkt. Die Lichter schnitten durch die Dunkelheit. Ich konnte nichts sehen. Nur die leere Wüste, die sich vor mir ausbreitete. Ich griff zum CB-Funkgerät. Mein Herz raste immer noch und rief nach irgendjemandem in der Nähe. Nach ein paar Sekunden statischem Rauschen knackte eine Stimme zurück. »Ja, ich hör dich«, sagte der Fahrer. »Siehst du da draußen irgendwas?« »Nein, aber ich habe etwas gehört«, antwortete ich. »Schreie! Leute!« Es klang, als wären sie in Schwierigkeiten. Der andere Fahrer schwieg einen Moment lang, dann antwortete er mit leiser Stimme. »Du solltest einfach dort bleiben, Kumpel. Ich wurde gerade beschossen von irgendwelchen Typen ohne Scheinwerfer. Konnte kaum entkommen. Da rasen Autos auf der Autobahn, als würden sie nach jemandem suchen. Bleib versteckt. Was auch immer du gehört hast, es ist nichts Gutes.« Das war definitiv nicht das, was ich hören wollte. »Danke für die Warnung«, sagte ich, aber ich spürte schon diese nagende Angst tief in meinem Bauch. Ich meldete mich vom Funk ab und saß noch ein paar Minuten einfach nur da und lauschte, aber die Nacht war wieder vollkommen still. Schließlich kroch ich zurück in die Koje, doch Schlaf wollte nicht kommen. In meinem Kopf spielten sich immer wieder die Schreie und Stimmen ab, die gespenstische Stille, die darauf gefolgt war. Irgendetwas stimmte dort draußen nicht, und ich wollte nicht mehr da sein, wenn es mich finden würde. Der Morgen kam früh, und ich verschwendete keine Zeit damit, mich fertig zu machen, um zu verschwinden. Ich wollte so schnell wie möglich auf die Straße und weit weg von diesem Ort. Ich machte meine üblichen Abfahrtskontrollen und arbeitete meine Routine ab. Doch als ich aus der Kabine trat, sah ich etwas, das mich wie angewurzelt stehen ließ. Ungefähr 6 Meter vom Truck entfernt lag eine dunkle Blutlache im Sand. Es war eine große Lache, die Art, die einem sagt, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Mein erster Gedanke war ein Tier, offensichtlich. Ein Kojote oder ein anderes armes Tier, das in der Nacht in einen Kampf geraten war. Doch dann erinnerte ich mich an die Schreie. Ich ging langsam zu der Blutlache hinüber und hockte mich hin, um sie mir genauer anzusehen. Da waren keine Spuren drumherum, keine Anzeichen von Tieren, nichts, nur Blut. Ich richtete mich auf, spürte, wie mir der kalte Schweiß auf der Haut stand und machte einen schnellen Rundgang um meinen Truck. Alles schien in Ordnung zu sein. Kein Schaden, nichts fehlte. Also kletterte ich zurück in die Kabine, startete den Motor und lenkte den Truck rückwärts aus der Schlucht und zurück auf die Schotterstraße. Und genau da sah ich die Kleidung. Zuerst registrierte ich gar nicht, was es war. Nur ein paar Stofffetzen, die im Staub lagen, als hätte jemand sie aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen. Aber je weiter ich fuhr, desto mehr sah ich davon. Hemden, Hosen, Schuhe. Alles war entlang der Straße verstreut. Dann kam mehr Blut. Ein paar weitere Lachen, die über den Boden verteilt waren, über Felsen gespritzt und an Büschen verschmiert. Und dann sah ich einen Körper. Oder zumindest das, was davon übrig war. Hände, Füße, Kopfhaut, Teile eines Torsos. Alles vermischt mit den Kleidungsstücken, als hätte jemand diese Menschen auseinandergerissen und sie dann einfach wie Müll verstreut. Genau in dem Moment schlug mir der Gestank entgegen, dick und widerlich, eine Mischung aus Blut und Verwesung. Ich trat auf die Bremse, mein Herz raste und meine Hände zitterten am Lenkrad. Ich wollte nicht weiterfahren, ich wollte nicht noch mehr sehen, aber ich hatte keine Wahl, ich musste hier weg. Ich griff zum CB-Funkgerät und rief um Hilfe, meine Stimme zitterte, kaum fähig zu sprechen. Ein paar andere Fahrer antworteten ziemlich schnell und alle klangen genauso verängstigt wie ich. »Hier geht irgendwas vor sich«, sagte einer von ihnen. »Viele Leute wurden letzte Nacht erwischt. Es ist überall in den Nachrichten. Irgendeine Hinrichtung. Kartellunsinn. Sie nennen es das Muttertagsmassaker.« Mir drehte sich der Magen um. Ich hatte Geschichten über Kartellhinrichtungen gehört, aber das hier war etwas anderes. Etwas Schlimmeres. Ich legte den Gang ein und fuhr einfach weiter, ohne zurückzuschauen. Ohne noch mehr von dem zu sehen, was hinter mir lag. Aber die Bilder, die ich gesehen hatte, sie blieben bei mir. Sie brannten sich in meinen Verstand ein. Das Blut, die Körper, die Schreie in der Nacht. Und dann traf mich noch etwas. Etwas, das ich nicht bemerkt hatte, bis ich gute 30 Kilometer die Straße hinuntergefahren war. Es waren nicht nur die Körper, das Blut oder sogar die Kleidung. Es war diese Stille. Seit dem Moment, in dem ich die ersten Überreste gesehen hatte, hatte ich keinen einzigen Vogel gehört, kein einziges Insekt, nicht einmal Wind, der durch die Kakteen wehte. Die Wüste war totenstill, als würde das Land selbst den Atem anhalten, zusehen und warten. Das CB-Funkgerät knackte wieder und diesmal meldete sich eine mir unbekannte Stimme. »Hier ist Jawbreaker. Bist du noch da draußen? Hast du ihn gesehen?« Ich antwortete nicht. Nachts durch neblige Berge zu fahren, ist schon unheimlich genug. Aber wenn Flüstern die Stille durchbricht und Schatten sich dort bewegen, wo sie es nicht sollten, wünschst du dir, du hättest diese Route nie genommen. Die erschreckende Nacht dieses Truckers in den Appalachen wird dich bis zum Ende fesseln. Ich halte mich für einen praktischen Menschen. Wenn man so lange als Fernfahrer unterwegs ist wie ich, gewöhnt man sich daran, den Dingen direkt ins Auge zu blicken. Platte Reifen, schlechtes Wetter, endlose Nächte auf leeren Straßen. Aber es gab eine Nacht, einen Streckenabschnitt, der mich bis heute verfolgt. Es war vor etwa 6 Jahren und ich fuhr durch die Appalachen. Ich war seit Stunden unterwegs und transportierte eine nächtliche Ladung von North Carolina nach West Virginia. Der Job war einfach. Ladung abholen, durch die Berge fahren und am Morgen abliefern. Ich war diese Route schon dutzende Male gefahren und erwartete nichts Ungewöhnliches. Aber in dieser Nacht fühlte sich etwas anders an. Das Wetter hatte sich früh am Abend verschlechtert. Ein dichter Nebel war aufgezogen. Die Art, die am Boden klebt und einem das Gefühl gibt, durch einen Traum oder einen Albtraum zu fahren. Meine Scheinwerfer schnitten durch den Nebel, aber kaum. Die Sicht war schrecklich. Ich konnte nur ein paar Meter vor mir sehen. Die kurvige Straße verschwand im Nebel, als würde sie mich an einen Ort führen, an den ich nicht gehörte. Trotzdem fuhr ich weiter. Ich hatte ein Zeitfenster für die Lieferung und wollte mich von etwas Nebel nicht aufhalten lassen. Ich versuchte, mich auf die Straße zu konzentrieren, aber die Stille war bedrückend. Es war nicht nur der Mangel an Geräuschen, es war, wie der Nebel alles um mich herum zu verschlucken schien und mich völlig isolierte. Es muss gegen 2 Uhr morgens gewesen sein, als ich es zum ersten Mal hörte. Ein Flüstern, so leise, dass es fast mit dem Geräusch des Motors verschmolz. Zuerst dachte ich, mein Verstand spielte mir einen Streich. Lange Stunden auf der Straße können dich Dinge hören und sehen lassen, die nicht wirklich da sind. Aber das Flüstern verschwand nicht. Ich drehte leicht den Kopf und lauschte, versuchte, das Geräusch einzuordnen. Es war schwach, wie ein Murmeln direkt hinter mir. Ich warf einen Blick in den hinteren Teil der Kabine. Aber natürlich war da niemand. Ich schüttelte den Kopf und sagte mir, ich sei nur müde und brauchte eine Pause. Aber tief in mir wusste ich, dass das nicht stimmte. Das Flüstern war nicht in meinem Kopf. Es war, als wäre es im Truck, als würde es durch die Risse meiner Vernunft sickern. Ich drehte die Heizung auf, in der Hoffnung, dass die Wärme mich etwas wacher machen würde. Der Nebel draußen war genauso dicht wie zuvor und ich konnte es mir nicht leisten, dass mein Verstand abschweifte. Aber das Flüstern hörte nicht auf. Es wurde lauter, drängender. Ich konnte die Worte nicht verstehen, aber der Ton war kalt, fast wütend. Meine Haut prickelte vor Unbehagen. Etwa eine Stunde später wurde es schlimmer. Ich fuhr gerade eine scharfe Kurve entlang, als ich es in meinem Rückspiegel sah. Eine Bewegung. Nur ein Flackern von etwas. Ein Schatten, der im Nebel hinter mir verschwand. Mein Herz sprang mir in die Kehle. Einen Moment lang dachte ich, es sei ein Tier oder ein anderes Fahrzeug. Aber als ich noch einmal hinsah, war da nichts. nur die Straße, die hinter mir im Nebel verschwand. Ich atmete tief durch und versuchte, meine Nerven zu beruhigen. »Du siehst Dinge«, sagte ich mir selbst. »Du bist müde und der Nebel spielt dir einen Streich.« Aber die Erklärung überzeugte mich nicht. Der Schatten war zu deutlich gewesen, zu menschlich. Um 4 Uhr morgens war ich ein einziges Nervenbündel. Das Flüstern hatte nicht aufgehört und die Schatten in meinem Spiegel wurden häufiger. Jedes Mal, wenn ich zurückblickte, sah ich etwas. Nur für einen kurzen Moment. Eine Gestalt, die im Nebel stand und mich beobachtete. Aber wenn ich blinzelte, war sie verschwunden. Ich begann zu glauben, dass ich den Verstand verlor. Vielleicht wurde mir die Isolation zu viel. Vielleicht waren es der Nebel, die späte Stunde und der Stress des Jobs, die mich an den Rand trieben. Aber dann passierte etwas, das ich nicht erklären konnte. Ich fuhr gerade auf einem langen, geraden Streckenabschnitt. Der Nebel war so dicht, dass ich kaum über die Motorhaube meines Trucks hinaussehen konnte. Das Flüstern war lauter geworden, fast hektisch, aber ich konnte die Worte immer noch nicht verstehen. Ich schaute in den Rückspiegel und sah es. Ein Gesicht. Ich trat scharf auf die Bremse. Mein Truck quietschte und kam mitten auf der Straße zum Stehen. Meine Brust zog sich zusammen, als ich in den Spiegel starrte und versuchte, Luft zu holen. Da, auf dem Rücksitz meiner Kabine, war ein Gesicht. Blass, ausdruckslos, kalt. Es starrte mich an, seine Augen dunkel und leer. Panik packte mich und ließ mich erstarren. Ich drehte mich schnell um, erwartete, nein, fürchtete, jemanden auf dem Rücksitz zu sehen. Aber die Kabine war leer. Ich saß einen Moment lang da, mein Herz hämmerte in meinen Ohren, während ich versuchte zu begreifen, was ich gerade gesehen hatte. Es gab keine Möglichkeit, dass jemand in meinen Truck gekommen war, ohne dass ich es bemerkt hätte. Keine Möglichkeit, dass sie einfach verschwinden konnten. Ich zwang mich zu atmen, meine Hände zitterten, während ich das Lenkrad umklammerte. Ich wollte nicht noch einmal in den Spiegel schauen. Ich wollte dieses Gesicht nie wieder sehen. Aber ich musste es wissen. Langsam sah ich wieder in den Rückspiegel. Nichts. Nur der leere Rücksitz. Aber das machte es nicht besser. Ich konnte es fühlen. Was auch immer es war immer noch in der Kabine. Es beobachtete mich. Wartete. Ich musste hier weg. Ich musste weiterfahren. So viele Meilen wie möglich zwischen mich und diese verfluchte Straße bringen. Ich startete den Truck erneut. Meine Hände zitterten, während ich das Lenkrad fest umklammerte. Ich hielt meine Augen auf die Straße vor mir gerichtet und weigerte mich, in den Spiegel zu schauen, egal wie sehr ich wollte. Der Nebel war immer noch dicht, aber das war mir egal. Ich wollte einfach nur weg von dem, was mich in den Bergen gefunden hatte. Dann knackte das Radio. Zuerst dachte ich, es wäre nur statisches Rauschen, aber als ich genauer hinhörte, wurde mir klar, dass es das nicht war. Da war eine Stimme im Rauschen, verzerrt und leise, als würde jemand aus großer Entfernung zu mir sprechen. Und sie sagte meinen Namen. »Mark«, die Stimme flüsterte es. Ich erstarrte. Die Stimme war tief und kehlig, als käme sie aus den Tiefen der Erde. Ich streckte die Hand aus, um das Radio auszuschalten. Aber bevor ich es konnte, sprach die Stimme erneut. »Mark«, schau nicht zurück. Ich riss die Hand weg vom Radio. Mir wurde übel. Die Stimme war immer noch da. Sie wiederholte denselben Satz, immer und immer wieder. Jedes Mal wurde sie lauter, verzweifelter. Schau nicht zurück. Schau nicht zurück. Ich wollte nicht. Ich wusste, dass ich nicht sollte. Ich wusste, dass ich, wenn ich in den Spiegel sah, etwas sehen würde, das ich nie wieder vergessen könnte. Aber die Stimme zog mich, forderte mich heraus, gegen ihre Warnung zu verstoßen. Meine Hand zitterte, als ich sie hob und den Rand des Spiegels berührte. Ich musste es wissen. Ich musste es sehen. Langsam stellte ich den Spiegel ein, gerade so weit, dass ich einen Blick auf den Rücksitz werfen konnte. Und da war es wieder. Das Gesicht. Es starrte mich einfach nur an. Ich riss den Spiegel zurück in seine ursprüngliche Position und trat das Gaspedal durch. raste die nebelverhangene Straße entlang in einem gefährlichen Tempo. Aber das war mir egal. Ich musste wegkommen. Die Stimme im Radio wurde lauter, ein wildes Durcheinander von verzerrten Geräuschen, die alle denselben Satz schrien: Schau nicht zurück. Ich wagte es nicht. Ich hielt meine Augen fest auf die Straße gerichtet, auch wenn ich die kalte Präsenz in der Kabine spürte, wie sie stärker wurde, als würde das Gesicht näher kommen, Zentimeter für Zentimeter, auf mich zu. Meine Hände zitterten so stark, dass ich kaum das Lenkrad kontrollieren konnte. Schließlich lichtete sich der Nebel. Das Radio verstummte. Ich hielt nicht an, bis ich die nächste Stadt erreichte. Ich fuhr auf einen Parkplatz vor einem Diner, stellte den Motor ab und saß lange Zeit einfach nur da, während ich versuchte, wieder normal zu atmen. Ich erzählte niemandem, was passiert war. Wer hätte mir schon geglaubt? Ein geisterhaftes Gesicht in meinem Rückspiegel, eine Stimme, die mich davor warnte, zurückzuschauen. Das klang selbst für mich verrückt. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, was ich gehört habe. Bis heute bin ich nie wieder durch diese Berge gefahren. Egal wie viel Zeit vergeht, ich kann dieses Gesicht nicht vergessen. Ich kann nicht vergessen, wie es mich angestarrt hat. Manchmal, spät in der Nacht, wenn ich allein auf der Straße bin, höre ich es noch, dieses leise Flüstern: Schau nicht zurück. Und ich tue es nie. Alleine auf einer verlassenen Wüstenstraße zu fahren, mag friedlich klingen. Aber was würdest du tun, wenn deine einzige Chance auf Hilfe von jemandem käme, dem du nicht vertrauen kannst? Diese unheimliche Begegnung eines Truckers wird dich bis zum Ende an deinen Sitz fesseln. Das Fahren eines Trucks auf langen, einsamen Straßen war für mich immer eine Art Flucht gewesen. Manche Menschen können die Einsamkeit nicht ertragen, aber für mich ist sie friedlich. Nur du, der Truck und die Straße. Zumindest war es das normalerweise. Ich fuhr mitten in Nevada auf einer einsamen Landstraße, der Art von Straße, auf der man stundenlang kein anderes Fahrzeug sieht, geschweige denn eine Stadt. Es war kurz vor Mitternacht, als ich zum ersten Mal bemerkte, dass etwas mit meinem Truck nicht stimmte. Der Motor machte ein leises, stotterndes Geräusch, zunächst kaum wahrnehmbar, aber genug, um meine Aufmerksamkeit zu wecken. Ich schaute auf das Armaturenbrett. Keine Warnleuchten, nichts schien falsch zu sein, aber das Geräusch blieb wie ein leises, regelmäßiges Husten des Motors. Ich dachte, ich könnte es noch bis zur nächsten Raststätte schaffen, die etwa 2 Stunden entfernt war. 20 Minuten später wurde das Stottern zu einem völligen Stillstand. Bevor ich es merkte, war der Motor aus. Der Truck rollte langsam an den Straßenrand und das Summen des Motors verstummte in der Stille. Ich saß da und umklammerte das Lenkrad, während ich zu verarbeiten versuchte, was gerade passiert war. Ich hatte meinen Truck immer penibel gewartet und er hatte mir nie Probleme bereitet. Als ich den Schlüssel erneut drehte, hörte ich nur das schreckliche Klicken eines toten Motors. Frustriert schaltete ich die Warnblinker ein, stieg aus der Fahrerkabine und wurde von der Wüstenhitze getroffen, obwohl die Sonne längst untergegangen war. Wüstennächte sind normalerweise kühl, aber irgendetwas an dieser Luft fühlte sich falsch an. Ich öffnete die Motorhaube, schnappte mir die Taschenlampe aus dem Werkzeugkasten und leuchtete über den Motor. Ich bin kein Mechaniker, aber alles sah in Ordnung aus. Keine Lecks, keine sichtbaren Schäden. Doch der Truck bewegte sich nicht mehr. Ich griff nach dem CB-Funkgerät und rief: Breaker 1-2, ist da draußen jemand? Mein Truck ist tot. Ich stehe hier am Straßenrand. Irgendjemand in der Nähe? Stille. Ich versuchte es noch einmal, diesmal lauter, meine Stimme zunehmend angespannt. Komm schon, da muss doch jemand sein. Ich brauche Hilfe. Nichts, nur Stille. Ich stand da. Die Ruhe drückte auf mich ein. Mein Handy hatte kein Signal und die nächste Stadt war zu weit entfernt, um zu Fuß zu gehen. Ich war mitten im Nirgendwo gestrandet. Da sah ich sie. Scheinwerfer in der Ferne, schwach. Aber sie kamen näher. Erleichterung durchströmte mich. Vielleicht war es ein anderer Trucker, der helfen konnte. Als das Fahrzeug näher kam, sah ich, dass es ein alter, heruntergekommener Pickup war. Er rollte ein paar Meter vor meinem Truck zum Stillstand und ein Mann stieg aus. Er war groß und dürr, seine Kleidung abgenutzt und staubig, als wäre er tagelang unterwegs gewesen. Etwas an ihm versetzte mich sofort in Alarmbereitschaft. »Brauchst du Hilfe?«, fragte er mit rauer, tiefer Stimme. Einen Moment lang wusste ich nicht, wie ich antworten sollte. Etwas an ihm fühlte sich falsch an. Aber welche Wahl hatte ich? Ich war gestrandet und er war der einzige Mensch weit und breit. »Ja«, sagte ich schließlich und zwang mich zu einem Lächeln. »Mein Truck ist liegen geblieben. Ich bin mir nicht sicher, was das Problem ist.« Er ging einfach aus. Er nickte langsam, seine Augen wanderten zu meinem Truck. »Macht's dir was aus, wenn ich mal nachsehe?« Ich zögerte, sagte aber schließlich, »Klar, nur zu.« Er ging mit einer seltsam bedächtigen Langsamkeit zum Truck. Mein Unbehagen wuchs, während ich ihn beobachtete. Er stellte keine Fragen und schaute auch nicht wirklich genau nach dem Motor. Er stand nur da und starrte hinein, den Rücken zu mir gewandt. Die ganze Situation fühlte sich falsch an, als würde ich etwas Offensichtliches übersehen. »Siehst du irgendwas?«, fragte ich und brach die Stille. Er antwortete nicht sofort. Dann drehte er sich zu mir um, seine Augen kalt und berechnend. »Sieht aus, als hättest du ein Problem«, sagte er, seine Stimme fast amüsiert. »Aber ich kann helfen. Nicht weit von hier, gleich neben der Straße, habe ich ein paar Werkzeuge. Wir können deinen Truck abschleppen und reparieren.« Mein Bauchgefühl schrie, dass ich ablehnen sollte. Etwas an seiner Stimme, an der Art, wie er mich ansah, fühlte sich falsch an. »Ich schätze das Angebot, aber ich warte lieber auf einen Abschleppwagen. Es wird nicht lange dauern, bis jemand vorbeikommt«, sagte ich und zwang ein weiteres Lächeln. Seine Augen verengten sich leicht. Einen Moment lang standen wir einfach nur da und starrten uns an. »Bist du sicher?«, fragte er und trat einen Schritt näher. »Es ist ein langer Weg bis zur nächsten Stadt. Es könnte Stunden dauern, bis jemand vorbeikommt.« Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Ich bin sicher. Trotzdem danke, dass du angehalten hast.« Er starrte mich noch einen Moment an, drehte sich dann um und ging zurück zu seinem Truck. Aber er fuhr nicht weg. Er saß einfach nur da. Der Motor lief. Ich kletterte zurück in die Kabine und schloss die Türen ab. Meine Hände zitterten, während ich versuchte, meinen Atem zu beruhigen. Der Truck des Mannes bewegte sich nicht. Er saß immer noch da und wartete. Minuten vergingen. Dann eine Stunde. Sein Truck hatte sich keinen Zentimeter bewegt. Plötzlich rollte er vorwärts und hielt neben meinem Truck. Mein Magen drehte sich vor Angst, als ich seine Silhouette durch das Fenster sah, sein Gesicht im schwachen Schein seines Armaturenbretts erleuchtet. Er beobachtete mich, sein Gesichtsausdruck unergründlich. Er kurbelte das Fenster herunter und lehnte sich hinaus. »Bist du sicher, dass du keine Hilfe willst, Kumpel?« Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Ich antwortete nicht. Stattdessen griff ich nach meinem Handy und betete um ein Signal. Nichts. Der Mann stieg aus seinem Truck und ging auf meine Tür zu. Meine Hände tasteten verzweifelt nach dem Schlüssel, aber der Motor sprang nicht an. Panik durchströmte mich, als er an die Tür klopfte. Seine Stimme war tief und bedrohlich. »Mach auf! Lass uns reden!« Ich griff nach dem Reifenheber unter meinem Sitz, bereit, mich zu verteidigen, falls er versuchte, hereinzukommen. Doch gerade als er nach dem Türgriff griff, hörte ich einen weiteren Motor. Scheinwerfer erschienen in meinem Rückspiegel und schnitten durch die Dunkelheit. Ein anderer Truck kam näher. Der Mann erstarrte, seine Hand noch am Türgriff. Er blickte über die Schulter zu dem herannahenden Fahrzeug, drehte sich wortlos um und stieg in seinen Truck. Er fuhr davon in die Dunkelheit hinein. Der andere Trucker hielt hinter mir. Zuerst war ich zu aufgewühlt, um auszusteigen, aber schließlich zwang ich mich dazu, ihm zu winken. Als ich ihm erzählte, was passiert war, blieb er bei mir, bis der Abschleppwagen eintraf. Diese Nacht war das einzige Mal, dass ich auf der Straße echter Gefahr begegnet bin. Ich fahre immer noch Truck, aber wenn ich auf einer einsamen Landstraße unterwegs bin, halte ich die Augen auf der Straße und halte niemals für Fremde an. Manchmal sind die Menschen, die Hilfe anbieten, genau die, vor denen man sich am meisten fürchten muss. Truckstops in der Nacht mögen wie ein sicherer Zufluchtsort wirken, aber ein ruheloser Fahrer entdeckt eine erschreckende Wahrheit. Manchmal sind die gruseligsten Dinge nicht nur Einbildung. Bleib dran, denn diese unheimliche Begegnung wird dich jedes Mal zweifeln lassen, wenn du anhältst. Ich bin seit Jahren Fernfahrer und habe schon so einige unheimliche Momente auf der Straße erlebt, aber nichts, und ich meine wirklich nichts, kommt dem nahe, was mir eines Nachts an einer verlassenen Raststätte passiert ist. Es war Ende Oktober und ich transportierte eine Ladung von Arizona nach Georgia. Ich war fast 11 Stunden ohne Pause gefahren und die Erschöpfung machte sich bemerkbar. Meine Augenlider wurden schwer und ich wusste, dass ich anhalten musste, bevor ich noch am Steuer einschlief. Die Autobahn war leer, der Art von Strecke, wo nichts außer Dunkelheit und das Brummen deines Motors dich begleitet. Dann sah ich es. Ein Schild für eine Raststätte, nur 2 Meilen entfernt. Perfektes Timing, dachte ich. Ich verlangsamte das Tempo, verließ die Autobahn und fuhr auf den Parkplatz. Der Ort war praktisch verlassen. 2 andere Trucks standen ganz am Ende, ihre Kabinen dunkel und leblos. Es war keine Menschenseele zu sehen. Die Raststätte selbst war wenig beeindruckend. Ein paar Parkplätze, heruntergekommene Picknicktische und ein altes Toilettengebäude, das seit Jahren nicht mehr gepflegt worden zu sein schien. Eine einzige flackernde Straßenlaterne warf lange, gespenstische Schatten über den rissigen Asphalt. Ich parkte meinen Truck in der Mitte des Parkplatzes, nicht zu nah an den anderen Trucks, aber auch nicht zu weit weg. Irgendetwas an dieser Isolation störte mich, aber ich schob es auf die Müdigkeit. Ich stellte den Motor aus und saß einen Moment lang da, während die Stille der Wüste mich umgab. Es war beunruhigend still. Kein Wind, keine Grillen, nur tote, erdrückende Stille. Ich nahm meine Thermoskanne und nahm einen großen Schluck Kaffee, in der Hoffnung, das unangenehme Gefühl loszuwerden, das sich in mir breit machte. Es half nicht. Nach ein paar Minuten entschied ich mich, meine Beine zu vertreten und die Toilette zu benutzen, bevor ich mich zum Schlafen hinlegte. Ich schnappte mir meine Taschenlampe aus dem Handschuhfach und stieg aus der Kabine. Die Nachtluft war kalt und der Boden knirschte unter meinen Stiefeln, während ich auf das Toilettengebäude zuging. Das Gebäude war in einem noch schlechteren Zustand, als ich erwartet hatte. Die Tür hing schief in den Angeln und die Wände waren mit Graffiti übersät. Ich schob die Tür auf und trat ein. Der Geruch traf mich sofort. Muffig, feucht und widerlich, als wäre der Ort seit Jahren nicht mehr gereinigt worden. Ich betätigte den Lichtschalter, aber nichts passierte. Seufzend leuchtete ich mit der Taschenlampe über die rissigen Fliesen und die abblätternde Farbe auf der Suche nach der wenigstens halbwegs sauberen Kabine. Als ich fertig war, hörte ich es. Schritte. Leise zuerst, dann lauter, als ob jemand langsam um das Gebäude herumlief, es umkreiste. Ich erstarrte. Die Raststätte war leer gewesen, als ich angekommen war. Kein Auto war vorgefahren und die Trucks am Ende waren immer noch dunkel und still. Also, wer zur Hölle war da draußen? Schnell machte ich mich fertig und trat aus der Kabine. Ich lauschte genau, aber die Schritte hatten aufgehört. Vielleicht hatte ich es mir nur eingebildet. Vielleicht war es der Wind oder ein Tier. Ich holte tief Luft, öffnete die Tür und leuchtete mit meiner Taschenlampe über den Parkplatz. Nichts. Nur dieselbe unheimliche Stille und die flackernde Straßenlaterne in der Ferne. Ich schüttelte das ungute Gefühl ab und machte mich auf den Weg zurück zu meinem Truck. Auf halbem Weg sah ich ihn, einen Mann, der neben einem der Picknicktische stand. Er war kaum sichtbar im Dunkeln, die Hände tief in die Taschen einer schweren Jacke gesteckt, das Gesicht von einer Kapuze verborgen. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Er war nicht dort gewesen, als ich angekommen war. Da war ich mir sicher. Ich blieb stehen und richtete meine Taschenlampe auf ihn. Er bewegte sich nicht. Er stand einfach nur da, vollkommen still. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, aber etwas an seiner Haltung, wie er dort stand, als würde er auf etwas warten, ließ meine Haut kribbeln. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben und ging weiter, meine Augen fest auf ihn gerichtet, während ich meinem Truck näher kam. Als ich über die Schulter zurückblickte, war er verschwunden. Ich kletterte in die Kabine, verriegelte die Türen und saß einen Moment lang da, um meine Atmung zu beruhigen. Meine Hände zitterten. Ich sagte mir selbst, dass es nichts war, nur irgendein Typ, der vorbeikam. Vielleicht ein anderer Trucker. Aber wenn das stimmte, warum hatte ich ihn nicht kommen hören? Ich legte mich auf die Liege im hinteren Teil der Kabine, schaltete das Licht aus und versuchte, mich zu entspannen. Aber das ungute Gefühl wurde nur noch schlimmer. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich den Mann am Picknicktisch vor mir, wie er dort stand und mich beobachtete. Ich weiß nicht, wie lange ich da lag, aber es musste fast eine Stunde vergangen sein, als ich es wieder hörte. Schritte. Diesmal direkt vor meinem Truck. Ich schoss hoch, griff nach meiner Taschenlampe und leuchtete durch das Fenster. Niemand war da, nur der leere Parkplatz und die flackernde Straßenlaterne. Dann kam das Klopfen. Sanft zuerst, fast höflich, wie ein leises Klopfen an der Tür. Ich erstarrte, mein Atem stockte. Das Klopfen kam erneut, diesmal lauter und eindringlicher. Dann hörte ich es. Ein weiteres Klopfen, dieses Mal von der anderen Seite der Kabine. Mein Herz raste, als mir klar wurde, dass nicht nur eine Person da draußen war. Es waren mindestens zwei. Ich griff nach meinem Telefon, meine Hände zitterten, als ich 911 wählen wollte. Kein Signal. Natürlich nicht. Das Klopfen wurde aggressiver, als ob jemand unbedingt hereinkommen wollte. Ich dachte daran, auszusteigen und sie zu verscheuchen, aber irgendetwas sagte mir, dass das eine schlechte Idee war. Stattdessen schlug ich mit der Faust auf die Hupe. Das laute Dröhnen hallte über die Raststätte und für einen Moment war es still. Dann hörte ich einen Motor. Scheinwerfer schnitten durch die Dunkelheit, als ein anderes Fahrzeug auf den Parkplatz fuhr. In dem Licht sah ich sie, drei Gestalten um meinen Truck herum. Alle trugen dunkle Kleidung, ihre Gesichter verborgen unter Kapuzen. Als die Lichter sie trafen, erstarrten sie. Dann rannten sie, wie auf ein geheimes Kommando, und verschwanden in die Wüste. Ich verlor keine Zeit. Ich drehte den Schlüssel, startete den Motor und fuhr so schnell wie möglich davon. Mein Herz raste, meine Hände zitterten am Lenkrad und ich blickte nicht zurück. Ich wollte nicht zurückblicken. Ich fuhr die ganze Nacht durch und hielt erst an einer gut beleuchteten Raststätte ein paar Stunden später. Selbst dort fühlte ich mich nicht sicher. Ich konnte nicht aufhören, an die Gestalten zu denken, die an meine Türen geklopft hatten. Als ich anderen Truckern erzählte, was passiert war, erwähnte einer von ihnen Gerüchte über diese Raststätte. Angeblich seien dort Menschen verschwunden. Trucks wurden verlassen gefunden, aber es gab nie Beweise, nur Geschichten. Seitdem halte ich nie wieder an abgelegenen Raststätten. Man weiß nie, wer oder was dort im Dunkeln auf einen wartet. Was würdest du tun, wenn du bemerken würdest, dass dir etwas auf einer verlassenen Landstraße folgt, aber jeder Versuch zu entkommen die Lage nur schlimmer macht? Das erschreckende Erlebnis dieses Fahrers wird dich bis zum Ende in Atem halten. Ich bin seit über 20 Jahren Trucker und habe schon viele seltsame Dinge auf der Straße gesehen. Lange, nächtliche Autofahrten können deinem Verstand Streiche spielen. Schatten scheinen sich zu bewegen und deine müden Augen verschwimmen mit der Realität. Aber nichts, was ich je erlebt habe, kommt dem nahe, was mir an einem späten Novemberabend in Texas passiert ist. Es war eine einsame Landstraße, die sich meilenweit durch die Wüste zog. Die Straße war gerade wie ein Pfeil, ohne Städte, Tankstellen oder Rastplätze weit und breit. nur endlose Dunkelheit. Normalerweise störte mich die Einsamkeit nicht. Sie gab mir Zeit zum Nachdenken. Aber in dieser Nacht fühlte sich etwas falsch an. Die Luft war schwer. Sie drückte auf meine Brust und machte es schwer zu atmen. Meine Scheinwerfer beleuchteten den rissigen Asphalt vor mir, aber darüber hinaus war da nur Schwärze. Ich schaute auf die Uhr auf meinem Armaturenbrett. Es war 23:44 Uhr. Ich hatte noch Stunden zu fahren, bevor ich für die Nacht anhalten wollte. Nach etwa einer Stunde bemerkte ich ein Auto in meinem Rückspiegel. Zuerst sah ich nur ein paar Scheinwerfer in der Ferne. Ich dachte mir nichts dabei. Es ist selten zu dieser Zeit auf so einer Straße andere Fahrzeuge zu sehen, aber nicht unmöglich. Vielleicht ein anderer Trucker oder jemand, der quer durchs Land fuhr. Ich behielt es im Auge, eine Angewohnheit, die ich mir über die Jahre angeeignet habe. Zu wissen, was hinter dir passiert, ist genauso wichtig, wie die Straße vor dir im Blick zu behalten. Aber das Auto kam mir nicht näher. Es blieb zurück und hielt exakt den gleichen Abstand. Nach 20 Minuten wurde mir unwohl. Ich fuhr mit konstanter Geschwindigkeit, etwa 65 Meilen pro Stunde. Jedes Auto hätte mich längst eingeholt oder zumindest aufgeholt, aber dieses blieb exakt da, wo es war. Ich redete mir ein, dass es nichts war, nur ein Zufall. Vielleicht war der Fahrer vorsichtig oder nervös, nachts einen großen Truck zu überholen. Trotzdem konnte ich das mulmige Gefühl in meinem Magen nicht abschütteln. Meine Handflächen begannen zu schwitzen. Ich schaute immer wieder in den Spiegel, wartend, dass das Auto entweder schneller wurde oder zurückfiel, aber das passierte nicht. Weitere 30 Minuten vergingen und das Auto bewegte sich keinen Zentimeter. Meine Konzentration auf die Straße ließ nach, während ich den Spiegel im Auge behielt. Mein Herz begann schneller zu schlagen, obwohl eigentlich noch nichts passiert war. Aber tief in mir wusste ich, dass das nicht normal war. Das war nicht nur irgendein Typ, der nachts durch die Wüste fuhr. Irgendetwas stimmte nicht. Ich entschied mich, langsamer zu fahren und das Auto an mir vorbeilassen. Vielleicht würde der Fahrer so seine Absichten offenbaren. Ich nahm den Fuß vom Gas und beobachtete die Scheinwerfer im Spiegel, wie sie näher kommen sollten. Aber sie taten es nicht. Ich fuhr langsamer, zuerst auf 50 Meilen pro Stunde, dann auf 40. Das Auto blieb genau dort, wo es war, ohne sich zu nähern oder zurückzufallen. Jetzt wurde ich nervös. Das war unmöglich. Ich reduzierte meine Geschwindigkeit weiter, bis ich nur noch mit 30 Meilen pro Stunde kroch. Trotzdem blieben die Scheinwerfer im Spiegel genau gleich. Mein Magen zog sich zusammen. Schließlich trat ich auf die Bremse und brachte meinen Truck mitten auf der Straße zum Stehen. Ich starrte in den Rückspiegel und wartete, dass das Auto näher kam. Aber als ich erneut hinsah, war es verschwunden. Die Straße hinter mir war leer. Keine Scheinwerfer, kein Auto. Nur Dunkelheit, die sich meilenweit erstreckte. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte zu sehen, ob das Auto irgendwo abgebogen war, aber es gab keine Ausfahrten, keine Seitenstraßen, keinen Weg, wie es verschwinden konnte. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter. Ich wusste, dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Das Auto war da, und jetzt war es nicht mehr da. Ich warf den Truck wieder an und fuhr los, diesmal schneller. Meine Hände waren schweißnass und umklammerten das Lenkrad, während mein Verstand verzweifelt nach Erklärungen suchte. Vielleicht hatte der Fahrer die Lichter ausgeschaltet oder war stehen geblieben. Vielleicht war es nur ein Lichtspiel. Aber egal wie sehr ich versuchte, es mir rational zu erklären, das ungute Gefühl wurde nicht besser. 15 Minuten später tauchten die Scheinwerfer wieder in meinem Spiegel auf. Mein Magen drehte sich um. Das Auto war zurück, genau am gleichen Platz wie zuvor im Spiegel. Es war, als wäre nichts passiert, als wäre es nie verschwunden gewesen. Panik stieg in mir auf. Meine Hände zitterten am Lenkrad, während ich versuchte, ruhig zu atmen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Anhalten hatte nicht funktioniert und schneller fahren schien auch keinen Unterschied zu machen. Das Auto blieb einfach dort, wie ein Raubtier, das seine Beute verfolgte. Dann begann es, sich zu bewegen. Langsam zuerst, aber dann wurde es schneller. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, während ich sah, wie es näher kam. Es wich nicht aus, es blinkte nicht mit den Lichtern. Es kam einfach geradewegs auf mich zu, stetig und schnell. Ich trat das Gaspedal durch. Ich raste mit 70, dann 80 Meilen pro Stunde über die Landstraße. Aber egal wie schnell ich fuhr, das Auto holte mich ein. Die Scheinwerfer füllten meinen Rückspiegel so hell, dass ich die Augen zusammenkneifen musste, um die Straße zu sehen. Dann war es direkt hinter mir. So nah, dass ich fast die Form des Wagens im Spiegel erkennen konnte. Mein Atem stockte, ich konnte nicht denken, ich wusste nur, dass ich fliehen musste. Doch genauso plötzlich, wie es aufgetaucht war, lenkte das Auto in die Dunkelheit und verschwand aus meinem Spiegel. Ich hielt erst an der nächsten Tankstelle, einem kleinen, heruntergekommenen Laden, der aussah, als wäre er seit den 70ern nicht renoviert worden. Aber das war mir egal. Ich fuhr auf den Parkplatz, sprang aus meinem Truck und rannte hinein. Meine Beine zitterten so sehr, dass ich kaum stehen konnte. Der Tankwart sah mich an, als wäre ich verrückt. Aber das störte mich nicht. Ich wollte einfach nur unter Menschen sein, um nicht mehr alleine zu sein. Nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, erzählte ich ihm, was passiert war. Er zuckte nur mit den Schultern und sah mich wissend an. »Du bist nicht der Erste, der sowas auf dieser Straße gesehen hat«, sagte er. »Passiert öfter, als du denkst. Manche Leute sagen, da draußen gibt es ein Geisterauto, das Fahrer verfolgt. Es tut niemandem etwas. Es erschreckt dich nur zu Tode.« »Ein Geisterauto? Vielleicht. Aber ich konnte mir nicht erklären, was passiert war. Ich blieb über eine Stunde an der Tankstelle, bis mein Herzschlag sich beruhigt hatte und meine Hände nicht mehr zitterten. Schließlich zwang ich mich zurück in meinen Truck und fuhr weiter. Aber diese Route bin ich nie wieder gefahren. Ich meide sie wie die Pest. Denn egal wie sehr ich versuche, mich selbst davon zu überzeugen, dass es nur meine Fantasie war, ein Teil von mir weiß, dass es das nicht war. Was auch immer in jener Nacht dort draußen war, es war nicht normal. Und ich werde nicht darauf warten, herauszufinden, was passiert, wenn es dich einholt. Einsame Straßen bei Nacht sind für Jeb Wilcox nichts Neues. Ein erfahrener Trucker, der die Einsamkeit seines Berufs gewohnt ist. Doch als eine unheimliche Begegnung auf einem verlassenen Gebirgspass eine düstere Wendung nimmt, wird ihm klar, dass manche Abkürzungen ihren Preis haben. Wird er den Jäger überlisten, der ihn verfolgt, oder wird er zur nächsten Geistergeschichte die Trucker einander erzählen? Der Himmel war dunkel, ein tiefes Blau, das nur kurz vor der Morgendämmerung erscheint. Ich fahre Lastwagen seit fast 2 Jahrzehnten und habe jede Farbe gesehen, die der Himmel hergeben kann. Aber in dieser Nacht fühlte sich etwas anders an. Es sollte nur ein weiterer Auftrag sein, eine Ladung Holz von Nord-Idaho nach Wyoming bringen. Die Straßen waren leer, wie es um diese Uhrzeit üblich ist, und die Bäume flankierten mich zu beiden Seiten, ihre dunklen Silhouetten ein ständiger Begleiter auf diesem einsamen Streckenabschnitt. Ich heiße Jeb. Jeb Wilcox. Seit ich alt genug war, um legal zu fahren, transportiere ich Fracht quer durchs Land. Mein Leben davor war nicht so schön. Ich verlor beide Eltern früh, kam in verschiedene Pflegefamilien und fand Trost auf der offenen Straße. Hier gehöre ich hin. Hier fühle ich mich frei. Doch in dieser Nacht fühlte sich Freiheit eher wie Isolation an und Isolation wie eine Falle. Die Route, auf der ich unterwegs war, war nicht eine, die ich oft nahm. Sie führte durch einen weniger bekannten Pfad in den Bergen, eine Abkürzung, wenn man wusste, wie man die engen Kurven und steilen Anstiege meistert. Es war die Art von Straße, bei der ein einziger Konzentrationsfehler einen in die Bäume darunter schicken konnte. Aber ich mochte die Herausforderung. Sie hielt mich wachsam. Etwa auf halbem Weg durch den Pass sah ich in der Ferne Scheinwerfer. Das war ungewöhnlich. Diese Route nimmt niemand, es sei denn, er will ein paar Stunden einsparen. Die Lichter waren hell, durchdrangen die Dunkelheit und wurden größer, je näher sie kamen. Mein Verstand sagte mir, dass es ein anderer Lastwagen sein musste oder jemand, der die Straße ebenso gut kannte wie ich. Doch als das Fahrzeug näher kam, wurde mir klar, dass es nicht langsamer wurde. Es beschleunigte sogar. Ich packte das Lenkrad fester, meine Fingerknöchel weiß. Der herannahende Lastwagen war ein altes Modell, wahrscheinlich aus den 70ern. Seine rostige Karosserie kaum noch zusammengehalten von unpassenden Ersatzteilen. Das Gesicht des Fahrers lag im Schatten, aber ich konnte seine Umrisse sehen. Groß, breit gebaut und kerzengerade sitzend. Er fuhr auf der falschen Straßenseite direkt auf mich zu. Ich drückte auf die Hupe, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, aber er zuckte nicht einmal. Im letzten Moment riss ich das Steuer nach rechts. Meine Reifen schlitterten auf dem Kies, als der Lastwagen an mir vorbeiflog. Ein Moment lang war alles still. Nichts als der Klang meines Herzschlags in meinen Ohren. Dann sah ich im Rückspiegel, wie der Lastwagen eine scharfe Kurve machte. Mein Magen zog sich zusammen. Er verfolgte mich. Ich trieb meinen Truck an seine Grenzen. Der Motor heulte auf, als ich den Bergpass hinunterraste. Aber egal wie schnell ich fuhr, die Scheinwerfer blieben dicht hinter mir. Unerschütterlich. Wer auch immer fuhr, kannte die Straße genauso gut wie ich. Vielleicht sogar besser. Adrenalin durchströmte mich, als ich die Kurven enger nahm. Egal, ob die Ladung hinten gefährlich verrutschte. Es war egal, ob ich das Holz verlor. Alles, was zählte, war, dass ich ihn abhängte. Jedes Mal, wenn ich dachte, ich hätte etwas Boden gewonnen, tauchte er wieder auf. Näher und näher. Schließlich erreichte ich eine gerade Strecke, eine der wenigen auf dieser gottverlassenen Route. Ich drückte das Gaspedal bis zum Anschlag, spürte, wie der Truck unter der Belastung bebte. Die Bäume verschwammen zu dunklen Strichen auf beiden Seiten, aber die Scheinwerfer blieben hinter mir. Ein unermüdlicher Jäger. Vorne sah ich das schwache Leuchten einer Tankstelle. Es war eine dieser 24-Stunden-Stationen für Fernfahrer, die abgestandenen Kaffee und fettige Burger anbieten. Doch in diesem Moment war es Zivilisation und genau das brauchte ich. Ich fuhr in den Parkplatz. Meine Reifen quietschten, als ich den Truck zum Stehen brachte. Der alte Lastwagen hielt direkt hinter mir an. Ich sprang heraus, ließ den Motor laufen und rannte zur Tankstelle. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, als ich die schweren Stiefel des anderen Fahrers hinter mir auf dem Asphalt aufschlagen hörte. Der Laden war fast leer, nur ein Kassierer hinter dem Tresen und ein paar Fernfahrer, die an ihren Kaffees nippten. Die Tür bimmelte, als ich hineinplatzte, und die Fahrer sahen auf, ihre müden Augen weiteten sich, als sie den Ausdruck von Panik in meinem Gesicht sahen. »Da ist ein Kerl, der mich verfolgt«, rief ich mit angespannter Stimme. »Er ist gerade draußen.« Der Kassierer, ein mittelalter Mann mit Bauch, sah mich skeptisch an. »Bist du sicher, Kumpel? Hier kam niemand rein.« Ich drehte mich um und erwartete, den Mann im Türrahmen zu sehen, aber da war niemand. Ich konnte meinen Truck durch das Glas sehen, doch der alte, verrostete Lastwagen, der mir gefolgt war, war verschwunden. Ich verstand es nicht. Ich war sicher, dass er direkt hinter mir gewesen war. Ich lief zur Tür und starrte in die Dunkelheit. Doch die Nacht war still, abgesehen vom Summen der Neonlichter über mir. Die Fahrer tauschten Blicke aus, dachten vermutlich, ich hätte den Verstand verloren. Aber ich wusste, was ich gesehen hatte. Ich lief nervös hin und her, mein Kopf raste. War er weggefahren? Wartete er irgendwo draußen? Der Gedanke, wieder hinauszugehen, ließ meine Haut kribbeln. Aber ich konnte nicht ewig in der Tankstelle bleiben. Ich musste weiterfahren, um meine Route zu beenden. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben, kaufte einen Becher bitteren Kaffees und ging zurück nach draußen. Mein Truck war der einzige auf dem Parkplatz. Keine Spur des anderen Fahrzeugs, keine Spur des Mannes. Ich überprüfte meinen Anhänger, um sicherzugehen, dass alles fest war, und kletterte dann zurück in die Kabine, verriegelte die Türen hinter mir. Ich saß noch lange da und versuchte, mich davon zu überzeugen, dass es vorbei war, dass ich in Sicherheit war. Aber als ich den Parkplatz verließ und zurück auf die Straße fuhr, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass ich beobachtet wurde. Jede Bewegung im Augenwinkel ließ mich zusammenzucken. Meine Hände zitterten immer noch, als ich das Lenkrad umklammerte, meine Knöchel weiß. Der Rest der Fahrt war ein verschwommener Mix aus Paranoia und Erschöpfung. Ich sah immer wieder in die Spiegel und erwartete, dass die Scheinwerfer wieder auftauchen würden, aber sie taten es nie. Stell dir vor, du fährst über eine einsame Autobahn, umgeben von Stille, und plötzlich knistert das Radio. Eine fremde Stimme meldet sich. Eine Stimme, die alles über dich weiß. Was würdest du tun? Eines der ersten Dinge, die ich als Trucker gelernt habe, ist, dass man sich nicht immer auf das Handy verlassen kann. Ob schlechtes Wetter die Türme lahmlegt oder man sich einfach in einer abgelegenen Gegend mit schlechtem Empfang befindet, irgendetwas kann immer schiefgehen. Deshalb sind Trucks mit hochmodernen Funksystemen ausgestattet, einer Lebensader, um mit anderen Fahrern zu kommunizieren und in Notfällen Hilfe zu holen. Aber was passiert, wenn diese Lebensader selbst zur Gefahr wird? Ich fuhr durch Nebraska auf einer kleinen, einsamen Landstraße. Es war ungefähr 18 Uhr und die Sonne begann gerade unterzugehen. Das rhythmische Brummen des Truckmotors erfüllte die Kabine, während meine Gedanken während der Fahrt abschweiften. Ich beschloss, für eine kurze Pause anzuhalten, mir ein schnelles Essen zu gönnen und meine Frau anzurufen. Doch in dem Moment, als ich zu wählen versuchte, stellte ich fest, dass ich keinen Handyempfang hatte. Frustriert, aber nicht überrascht, schickte ich eine Nachricht und dachte, sie würde durchgehen, sobald ich wieder Empfang hatte. Ich packte das Sandwich aus, das ich mir vorher geholt hatte, und starrte in die zunehmende Dunkelheit. Die Landschaft schien unheimlich still zu sein. Die Luft in der Kabine fühlte sich plötzlich kälter an und ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Die Haare in meinem Nacken stellten sich auf und ein mulmiges Gefühl überkam mich. »Was geht hier vor?«, fragte ich mich und scannte meine Umgebung. Es war schwer, etwas jenseits des schwachen Lichts meiner Scheinwerfer zu erkennen. Ich schüttelte das Gefühl ab, aß mein Sandwich zu Ende und beschloss, weiterzufahren. Kaum 2 Minuten, nachdem ich wieder auf der Straße war, knackte das CB-Funkgerät. Jemand versuchte, sich durchzuschalten. Ich griff nach dem Mikrofon. »Hier ist Charlie 42. Wer ist da?« Bevor ich mehr sagen konnte, unterbrach mich eine unheimliche Stimme. »Wohin fährst du?« Der Ton war tief und fremd. Es war definitiv niemand aus meiner Firma. »Wer ist da?«, fragte ich scharf. Stille. Ich versuchte, es als schlechten Scherz abzutun, aber 1 Minute später meldete sich die Stimme erneut. »Ich sehe dich noch.« Mein Griff um das Lenkrad wurde fester, während mein Verstand fieberhaft nach einer Erklärung suchte. Ich sah in meine Spiegel, suchte nach Scheinwerfern oder irgendwelchen Anzeichen eines anderen Fahrzeugs, aber die Straße war leer. Mein Magen zog sich zusammen, als die Stimme weitersprach. »Du fährst einen kirschroten Mack-Truck, beladen mit Holz, unterwegs zum Bayside Freight Yard.« Mir gefror das Blut in den Adern. Die Person nannte sogar mein Kennzeichen. Mit klopfendem Herzen sah ich erneut in die Spiegel. Nichts. Die Isolation auf der Landstraße fühlte sich plötzlich erdrückend an. Ich blickte auf mein Handy, das auf dem Armaturenbrett lag, aber ohne Empfang war es nutzlos. »Warum läufst du weg?«, höhnte die Stimme, als könne sie meine Gedanken lesen. »Du kannst mir nicht entkommen.« Meine Handflächen wurden schweißnass, während ich versuchte, die Fassung zu bewahren. 20 qualvolle Minuten vergingen. Der Funk blieb still in dieser Zeit und ich begann zu denken, dass alles vorbei war. Meine Nerven beruhigten sich allmählich, bis das CB-Funkgerät erneut knackte. »Das war lustig«, sagte die Stimme beunruhigend ruhig. »Bis wir uns wiedersehen.« Statisches Rauschen erfüllte das Radio, bevor es verstummte. In diesem Moment vibrierte mein Handy. Der Empfang war zurück. Ich rief sofort meinen Chef an und erklärte ihm, was gerade passiert war. Er versicherte mir, dass niemand aus dem Lager so einen Streich spielen würde, und wir beide waren ratlos. Bis heute habe ich keine Ahnung, wie jemand auf meine Funkfrequenz gekommen ist oder so viel über mich und meinen Truck wusste. Das Einzige, was mich davon abhält, auf der Straße die Nerven zu verlieren, ist der Gedanke, dass es nur ein Streich war. Aber tief in mir weiß ich die Wahrheit. Es war nicht nur ein Streich, es war etwas Schlimmeres.